NDR Info. Themen des Tages.
Zwei Männer sollen versucht haben, marine Schiffe im Hamburger Hafen zu beschädigen. Jetzt wurden sie wegen versuchter Sabotage festgenommen. Darauf schauen wir gleich. Und der Kanzler fordert einen grundlegenden Kurswechsel beim Thema Rente. Private Altersvorsorge und Betriebsrenten sollen eine wesentlich größere Rolle spielen als bisher. Beide kapitalgedeckt. Das betonte Merz gestern beim Jahresempfang der Deutschen Börse.
Dies ist ein Paradigmenwechsel in der deutschen Altersversorgungspolitik, in der deutschen Rentenpolitik. Dies wird auch für den Kapitalmarkt der Bundesrepublik Deutschland von dieser Seite aus einen erheblichen Wachstumsschub auslösen. Und er wird vor allem dafür sorgen, dass ein wesentlich größerer Teil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land am Zuwachs unseres Vermögens, unseres Volksvermögens teilnimmt.
Also mehr private und betriebliche Vorsorge soll die Lösung sein, sagt der Kanzler. Ist das wirklich der Paradigmenwechsel? Und warum Experten vor allem auf die betriebliche Rentenvorsorge setzen, darauf schauen wir gleich. Und Thema auch der Prozess gegen den Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette Marit. Von heute an muss sich Marius Borg-Høiby wegen Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Willkommen zu unseren Themen des Tages. Heute ist Dienstag, der 3. Februar. Ich bin Nina Zimmermann. Guten Abend. Im Hamburger Hafen soll es einen gezielten Sabotageversuch an Marineschiffen gegeben haben. Bereits vor einem Jahr. Die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg hat heute mitgeteilt, dass zwei Beschuldigte festgenommen wurden. Mein Kollege Manuel Bewader hat letzten Winter für den NDR über diese versuchte Sabotage berichtet und ich konnte heute Nachmittag mit ihm über die neuen Entwicklungen, die Festnahmen, sprechen. Was ist denn zu den Männern bekannt? Wen hat die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg festnehmen lassen?
Heute wurde in Hamburg ein 37-jähriger Rumäne und in Griechenland ein 54-jähriger Grieche festgenommen. Und die sollen halt vor einem Jahr etwa im Hamburger Hafen gearbeitet haben und dabei an zwei Schiffen der Bundeswehr, an zwei Korvetten, Sabotagehandlungen ausgeführt haben. Und die Personen waren, so viel ist wohl klar, keine direkten Mitarbeiter bei Blohm & Voss. Aber wie sie genau dort auf das Gelände kam und warum sie zu diesen Schiffen kam und die Handlung ausführen konnten, das ist noch nicht bekannt.
Du hattest ja eben damals schon berichtet. Bring uns doch nochmal auf den Stand. Was genau war die Sabotage vor fast einem Jahr und welche Schiffe der Marine waren überhaupt betroffen?
Genau, wir hatten damals bei uns im Investigativteam vom WDR und NDR erfahren, dass es einen sogenannten Sabotageverdacht in Hamburg geben sollte. Es gab die Korvette Emden, die in Hamburg bei Blohm & Voss lag. Und dort hatte jemand ein Material da reingekippt. Und dieses Material, das ist so Strahlkies gewesen in den Motorblock. Strahlkies, damit macht man sonst so Wände sauber. Und hätte man das nicht entdeckt, wäre man einfach losgefahren, hätte das halt große Schäden nach sich ziehen können. Und das Zweite war das, und das war ein bisschen später, das war wohl im Sommer 2025 schon auf der Korvette Köln. Und auch dort waren die beiden Personen offenbar aktiv und sie hatten wohl einen Hauptschalter umgelegt und den Strom dort abgedreht.
Jetzt die Festnahmen. Was weiß denn die Staatsanwaltschaft überhaupt über die Hintergründe dieser Taten?
Das würden wir auch ganz gerne wissen. Es gibt jetzt eine Pressemitteilung, wo eben drin steht, was diesen Personen vorgeworfen wird, also die konkrete Tathandlung. Es wird auch gesagt, dass man zu den Hintergründen, dass die Hintergründe zu ermitteln, dass das ein wichtiger Punkt der kommenden Wochen, Monate sein wird. Aber dazu trifft man noch keine Aussage. Und das ist natürlich die große Frage, weil wenn man sich die letzten Jahre anguckt, seit dem Start des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, es mehr solcher verdeckter Aktionen gibt, solcher hybriden Maßnahmen und immer wieder auch Russland dahinter steckt. Und wenn man sich diesen Fall anguckt, war in Sicherheitskreisen relativ schnell der Verdacht da, dass dahinter Russland stecken könnte. Aber ob das hier der Fall ist, ob diese Personen also vielleicht angeworben wurden per Telegram oder übers Internet, das wissen wir noch nicht. Inwiefern es da Hinweise darauf gibt, das wissen wir auch noch nicht. Jetzt wurden die Personen festgenommen, jetzt werden halt so Telefone, elektronische Geräte, die werden ausgewertet und man hofft natürlich, dass man da dann mehr erfährt.
Vielleicht auch, ob es weitere Beteiligte gibt, weil das ist ja dann auch einer der ungeklärten Fragen. Die Sabotageakte gegen die Schiffe der Marine im Hamburger Hafen waren ja auch nicht die einzigen. Welche Ziele gab es noch?
Es gab in Rostock tatsächlich, war ein anderes Marineschiff im Visier, in Wilhelmshaven. Da wurde die Trinkwasserleitung, da wurde da Öl reingekippt, also eine Verunreinigung. Also die Marine ist schon ein beliebtes Ziel gewesen im vergangenen Jahr, ein auffälliges Ziel. Gleichzeitig gibt es so kritische Infrastruktur, dass die ausgespäht wird, dass geguckt wird, was passiert da. Jeder weiß von uns wahrscheinlich noch, das ist jetzt schon 2 Jahre etwa her, in Brunsbüttel über dem Chemiepark wurden sehr große und sehr auffällige Drohnen gesichtet. Wir haben diese Drohnensichtung aber auch über militärischem Gelände, wo zum Beispiel die Ukrainer ausgebildet werden, wo dann auch die Frage ist, wird das ausgespäht?
Der NDR-Journalist Manuel Bewader zu den Ermittlungen. Die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg hat 2 Beschuldigte wegen versuchter Sabotage am Marineschiffen im Hafen der Hansestadt festnehmen lassen. Aber das ist ja nur ein Sabotageversuch von einigen, wie er gerade aufgezählt hat. Unser erstes Thema heute Abend. 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner gibt es zurzeit in Deutschland. Diese Zahl wird in den kommenden Jahren steigen und gleichzeitig auch die Zahl der Erwerbstätigen abnehmen. Das heißt, Sozial- und Steuerkassen, die die gesetzliche Rente bis jetzt finanzieren, werden noch stärker gefordert als ohnehin schon. Deswegen ist sich die Bundesregierung einig, dass sie etwas tun muss. Aber die Vorstellung, was zu tun ist, die gehen auseinander. Kanzler Merz will zum Beispiel, dass die private Altersvorsorge und die Betriebsrente eine wesentlich größere Rolle spielen als bisher. Wir fragen gleich, wie realistisch ist es, dass Zusatzvorsorge in der Breite ankommt, nicht nur bei Gutverdienern? Und ist es nicht auch ein Kernproblem, dass wir möglichst früh in die Rente wollen? Das besprechen wir gleich mit einem Ökonomen, der dazu ausgiebig geforscht hat und die Grenzen politischer Forderungen ziemlich gut kennt. Vorher fasst uns Eva Huber die Debatte, den Vorstoß des Kanzlers und die Reaktionen zusammen.
Es ist ein passender Rahmen, in dem Kanzler Merz diese Woche nochmal seine Ideen zur Rente beschreibt. Er hält eine Rede beim Neujahrsempfang der Deutschen Börse bei Frankfurt und betont dabei, dass die Bundesregierung gerade die kapitalgedeckte Altersversorgung stärken will. Also das Anlegen am Kapitalmarkt, an der Börse, in Aktien zum Beispiel.
Dies ist ein Paradigmenwechsel in der deutschen Altersversorgungspolitik, in der deutschen Rentenpolitik. Dies wird auch für den Kapitalmarkt der Bundesrepublik Deutschland von dieser Seite aus einen erheblichen Wachstumsschub auslösen.
Das Rentensystem in Deutschland hat 3 Säulen. Erstens die gesetzliche Rente, dann Betriebsrenten, die über den Arbeitgeber laufen, und die private Vorsorge. Diese 3 Säulen will Kanzler Merz neu gewichten.
Die gesetzliche Rentenversicherung wird bleiben, aber sie wird eben nur ein Baustein eines neuen Gesamtversorgungsniveaus werden, in dem die private Altersvorsorge und die betriebliche Altersversorgung eine wesentlich größere Rolle spielen werden als bisher.
Ein paar Schritte in diese Richtung ist die Bundesregierung bereits gegangen. Sie hat zum Beispiel die Betriebsrenten gestärkt. Insgesamt haben rund die Hälfte der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten eine solche Vorsorge. Aber Schwarz-Rot will, dass es mehr werden. Mit dem neuen Gesetz steigt zum Beispiel die Förderung für Arbeitnehmer mit wenig Einkommen. Außerdem will die Regierung die private Altersvorsorge komplett neu regeln. Gefördert vom Staat wird da bisher zum Beispiel die Riester-Rente. Die ist für viele aber unattraktiv. Die neue Idee? Ein Altersvorsorgedepot, gefördert mit staatlichen Zulagen. Sparer sollen damit zum Beispiel auch in den Aktienmarkt investieren können. Dadurch sind deutlich höhere Erträge als im bisherigen Riester-System möglich. Aber es gibt auch mehr Risiko. Denn einen festen Garantiebetrag, der zum Renteneintritt ausgezahlt wird, soll es nicht geben. Wer mehr Sicherheit will, soll aber auch Produkte aussuchen können, bei denen Anbieter feste Zusagen machen. Die Partei Die Linke fürchtet, dass mit einer stärkeren Privatisierung die gesetzliche Rente ausgehöhlt werden soll. Die Bundesregierung nehme steigende Altersarmut in Kauf, sagt Linken-Chefin Ines Schwertner.
Anstatt endlich gegenzusteuern, treibt Merz die soziale Spaltung weiter voran. Denn Millionen Menschen haben am Monatsende kein Geld übrig, um noch privat vorzusorgen.
Die SPD betont, dass ein Aushöhlen der Rente mit ihr nicht zu machen ist. Die gesetzliche Rente ist weiter die wichtigste Säule, sagt Annika Klose. Sie sitzt für die SPD in der Rentenkommission, die im Moment Vorschläge zur Reform ausarbeitet. Sie ist irritiert von der Wortwahl des Kanzlers.
Denn diesen Paradigmenwechsel, ich glaube, da müsste man ehrlich gesagt die Rentenkommission erstmal arbeiten lassen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen Bericht vorlegen lassen und dann gucken, was man damit macht.
Bis Ende Juni soll die Rentenkommission ihre Vorschläge auf den Tisch legen. Dann müssen CDU, CSU und SPD über die Vorschläge beraten und sich auf Reformen einigen. Es ist also noch ein Weg bis zur großen Reform.
Und er wird uns rein inhaltlich thematisch begleiten durch den Sommer und Herbst. Die Diskussion um eine Rentenreform und die Reaktion auf eine Ankündigung des Bundeskanzlers hat uns Eva Huber zusammengefasst. Es müsse einen Paradigmenwechsel geben, sagte der Bundeskanzler. Darüber habe ich auch mit Axel Börsch-Suphan gesprochen. Er gilt als einer der führenden Rentenforscher am Münchner Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik. In großen Langzeitstudien untersucht er, wie Menschen tatsächlich vorsorgen, gesetzlich, betrieblich und privat. Was sagt denn er? Ist das der Bruch mit alten Prinzipien und unserem bisherigen Denken, der Paradigmenwechsel, was Merz da ins Feld führt?
Na, das ist ja gar kein Bruch. Wir haben schon immer eine Mischung aus umlagefinanzierter gesetzlicher Rente und Betriebsrenten, die auf Kapitalbasis sind. Wir haben das nicht so großzügig oder so großflächig wie in Dänemark oder den Niederlanden, aber wir haben das schon immer. Und dass das ausgebaut werden soll, ist eigentlich auch nichts Neues. Das sagen eigentlich viele Ökonomen seit den 90er Jahren, als diese Reformen in den Niederlanden und Dänemark gemacht wurden. Also es ist kein Paradigmenwechsel, sondern es ist, ich glaube, in der Rhetorik von Friedrich Merz die Ungeduld, dass endlich mal Reformen passieren.
Dann schauen wir mal auf die nötigen Reformen. Die Betriebsrente, die ist ja mitunter aber hier in Deutschland oft so ein Nadelöhr, weil der Zugang über den Betrieb vielen auch gar nicht geöffnet ist, weil viele Unternehmen bieten einfach wenig oder gar nichts an. Wie ausbaufähig ist denn dann diese Säule? Was ist da realistisch?
Also auch da ist es am besten, man schaut sich um, wie das in den Nachbarländern passiert. Da gibt es für Arbeitgeber verpflichtende Betriebsrenten, sodass die Abdeckung 100% ist. Aber die Arbeitgeber sind dann auch nicht in der Haftung, aber sie vermitteln eben die Rente. Und das ist das Allerwichtigste. Die bündeln die Renteneinzahlungen, machen die Verwaltung sehr viel kostengünstiger als eine private Rente. Und deswegen funktioniert das so gut in den Niederlanden und Dänemark. Aber das Wichtige ist, dass wir die Betriebsrente öffnen für kleine und ganz kleine Unternehmen.
Und haben wir das Zeug dazu? Kriegen wir das so auf die Schiene?
Ja, wir schauen einfach, was die gemacht haben und machen es nach. Man muss ja das Rad nicht immer selber erfinden.
Und bei der privaten Vorsorge? Also wenn der Staat will, dass mehr Menschen sich privat auch kümmern, wie müsste man das gestalten, Ihrer Meinung nach?
Ja, das ist nicht so einfach, weil das ist dann privat und individuell. Das kostet viel mehr Aufwand, Verwaltung, Marketing. Wir haben es bei der Riester-Rente gesehen. Da kommen dann relativ niedrige Renditen raus. Also die private Altersvorsorge lohnt sich eigentlich nur für Leute, die relativ viel Geld haben, aber nicht für die breite Masse mit relativ wenig Geld.
Das heißt, viele Menschen sind damit also auch schon wieder nicht mitgedacht, oder?
Also wenn man das einfach so sagt, dann würde ich Ihnen zustimmen. Nein, ich denke, wir sollten uns wirklich konzentrieren auf das Ausweiten der Betriebsrente. Das ist ein Modell, was funktioniert. Es gibt im Ausland, aber auch im Inland Erfahrung damit. Wir haben gesetzliche Grundlagen, die kann man weiterentwickeln. Das geht am schnellsten und Schnelligkeit ist auch wichtig. Wir wollen da nicht schon wieder was Neues erfinden, was die Leute nur verwirrt.
Gutes Stichwort, weil Zusatzvorsorge braucht ja auch Zeit. Die löst ja keine kurzfristigen Finanzierungsprobleme der Rente, oder?
Das ist der andere Punkt. Also das erinnert mich an einen Spruch, der hängt bei meiner Frau an der Türe. Der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Aber der zweitbeste ist jetzt. Also immerhin. Ne? Aber für die 20 Jahre müssen wir jetzt irgendwie vorsorgen. Und das kann man nur im bestehenden Umlageverfahren. Deswegen müssen wir sehen, dass das bestehende gesetzliche Umlageverfahren der gesetzlichen Rentenversicherung, dass das richtig funktioniert. Und das tut es im Augenblick nicht.
Ist nicht auch ein Kernproblem, dass viele von uns einfach möglichst früh in die Rente gehen wollen? Im Zweifel mit 63. Und dass Reformen ins Leere laufen, wenn man an diesem Punkt nichts ändert?
Das ist einer der großen Probleme, die wir haben, dass eine Menge an Menschen, die gut ausgebildet sind, gut verdienen und kerngesund sind, die Rente mit 63 benutzen, um früher in Rente zu gehen. Ich halte das erstens für unsozial, aber es ist natürlich auch schädlich für die Finanzierung der Rente. Da fallen 4 Jahre Arbeit weg, ne, und Beiträge.
Aber das sind ja Debatten und Diskussionen, die wir im Sommer und Herbst führen müssen, auch das Renteneintrittsalter. Was ist denn aus Ihrer Erfahrung nach, Sie kennen auch viele, viele Studien, ein realistisches Eintrittsalter?
Wir haben ja eher noch Zeit bis 31, dann haben wir die 67 erreicht. Bis dahin brauchen wir am normalen Rentenalter gar nichts ändern. Das, was wirklich viel kostet, sowohl die Wirtschaft selber als auch die Rente, ist die Frühverrentung. Da müssen wir am meisten hingehen. Also die Menschen, die gesund sind, denen kann man durchaus erlauben, früher in Rente zu gehen, aber dann nur also mit Abschlägen, die längere Bezugszeit, die diese Menschen haben, wieder ausgleichen. Aber dass wir denen die Abschläge sozusagen schenken, das ist unsozial. Da müsste man was ändern. Also man möchte die Menschen nicht zwingen, mehr zu arbeiten, als sie wollen, aber man darf es auch nicht subventionieren und das tun wir im Augenblick.
Sagt der Wirtschaftsprofessor Axel Börsch-Supan über eine Rentenreform und wie ein zukunftsfähiges Rentensystem gelingen kann. Er sagt auch, man muss aber nicht jedes Rad neu erfinden, der Blick zu den europäischen Nachbarn hilft. Auf der Wohnungssuche, im Fitnessstudio, in der Fahrschule oder in der Bahn, vielleicht auch einfach im Aufzug. Wer in Deutschland sexuell belästigt wird, hat oft kaum rechtliche Möglichkeiten, sich zu wehren. Das zeigt zumindest ein neues Gutachten der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Im EU-Vergleich schneidet Deutschland sogar besonders schlecht ab. Bei Schutz vor sexueller Belästigung ist die Bundesrepublik Schlusslicht. Gleichzeitig werden aber immer mehr Fälle gemeldet. Nur ein Lebensbereich. Da wurde der Schutz ausgebaut. Gabriele Intemann hat sich die Analyse der Antidiskriminierungsstelle näher angesehen.
Nur am Arbeitsplatz sind Betroffene in Deutschland rechtlich gut gegen anzügliche Sprüche oder Gesten geschützt. Dort greift schon jetzt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Wer bei der Arbeit sexuell belästigt wird, hat Anspruch auf Schadenersatz. Und der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass das nicht wieder vorkommt. Ganz anders sieht das beim Einkaufen, im Fitnessstudio oder auf dem Wohnungsmarkt aus. Das zeigt die Studie der Antidiskriminierungsbeauftragten. Und das hat enorme Folgen für die Betroffenen. Wer etwa von seinem Vermieter oder einem Arzt sexuell belästigt wird, geht rechtlich meist leer aus. Das Gutachten schildert etwa den Fall einer Patientin, die noch auf dem Operationstisch von einem Arzt mit sexualisierten Fantasien konfrontiert wurde. Doch einen Anspruch auf Entschädigung hat sie nach aktuellem Recht nicht. Solange es nicht zu körperlichen Übergriffen kommt, greift auch das Strafrecht in der Regel nicht. Dabei ist das Problem massiv. Fast jede zweite Frau in Deutschland hat Studien zufolge bereits sexuelle Belästigung erlebt. Mehr als 11.000 Menschen haben sich zuletzt pro Jahr allein an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes gewendet. In fast allen anderen untersuchten europäischen Ländern, darunter Österreich, Schweden und die Niederlande, ist der Schutz längst umfassender. Dort ist Belästigung zum Beispiel überall dort verboten, wo Waren oder Dienstleistungen angeboten werden. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz stammt in Deutschland aus dem Jahr 2006, ist also schon 20 Jahre alt. Union und SPD haben sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, es zu modernisieren. Und auch das Justizministerium sieht da Handlungsbedarf. Doch bisher gibt es keinen entsprechenden Gesetzentwurf. Für die Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Attermann ist das ein unhaltbarer Zustand. Sie fordert eine schnelle Reform des Gesetzes, damit sexuelle Belästigung in allen Lebensbereichen rechtliche Konsequenzen hat.
Also eine hohe Betroffenheit. Fast jede zweite Frau in Deutschland hat Studien zufolge bereits sexuelle Belästigung erlebt. Und gleichzeitig greift das Strafrecht, vor allem wenn es um körperliche Gewalt geht. Sonst ist man oft wehrlos. So zeichnet es ein neues Gutachten nach. Und im Grunde bleiben wir beim Thema sexualisierter Gewalt, wechseln den Kontext hier in den Themen des Tages. Die Vorwürfe gegen Marius Borg-Høiby wiegen schwer. Dem Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wird vorgeworfen, 4 Frauen vergewaltigt und mehrere Ex-Freundinnen körperlich und psychisch misshandelt zu haben. Er wurde ja insgesamt in 38 Punkten angeklagt. Und dieser Prozess gegen ihn wurde heute eröffnet. Jana Sinram berichtet.
Das Medieninteresse an dem Strafprozess gegen den Sohn der norwegischen Kronprinzessin ist riesig. Am Morgen bildeten sich vor dem Bezirksgericht in Oslo lange Schlangen. Rund 250 Journalisten haben sich für den Prozessauftakt akkreditiert. Die Auflagen sind hoch, denn das, was bis Mitte März im Gerichtssaal verhandelt wird, betrifft intimste Details und die Privatsphäre mehrerer Frauen, macht Staatsanwalt Sturla Henriksbø noch einmal deutlich.
Wir
werden umfangreiches Beweismaterial zeigen. Dazu gehören Aussagen von Personen, die die Fälle aufklären können, aber auch Videos und technische Beweise. Marius Borg-Höiby ist in insgesamt 38 Punkten angeklagt. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, Frauen im Schlaf vergewaltigt und sie dabei gefilmt zu haben. Außerdem auf der langen Liste der Anklagepunkte häusliche Gewalt, Sachbeschädigung, Drogen und Verkehrsdelikte. Der Sohn von Kronprinzessin Mette Marit aus einer früheren Beziehung werde genauso behandelt wie jeder andere norwegische Bürger auch, betont der Staatsanwalt. Unser Ziel ist ein ganz normaler Prozess und nach derzeitigem Stand glauben wir, dass dies möglich ist. Eine Tatsache, die Marius Borg-Høibys Verteidigerin in Zweifel zieht. Ellen Holager Andenes kritisierte zum Prozessauftakt vor Gericht den brutalen Umgang der Medien mit ihrem Mandanten. Das Erste, wozu ich was sagen muss, ist die Berichterstattung über diesen Fall. Welcher Angeklagte erlebt das schon, dass zehntausende Artikel über ihn in norwegischen und ausländischen Medien erscheinen?
In norske medier og utenlandske medier.
Marius Borg-Høiby sei wie jeder andere auch so lange unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen sei, betonte seine Anwältin. Der 29-Jährige selbst wies die schwerwiegendsten Vorwürfe zum Prozessauftakt zurück, insbesondere zu den ihm vorgeworfenen Vergewaltigungen. Für das norwegische Königshaus ist der Prozess ohnehin schon ein Problem. Und seitdem bekannt wurde, dass Kronprinzessin Mette Marit über Jahre engen E-Mail-Kontakt zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hatte, weitet sich der Fall immer mehr zu einer schweren Krise für Norwegens Monarchie aus, sagt Königshausexpertin Kristi Marie Skrede. Es ist viel auf einmal. Der Sohn der Kronprinzessin steht unter schwerem Verdacht. Dann wird auch noch ihr Kontakt zu Epstein bekannt. Noch ist es zu früh, die langfristigen Folgen abzusehen. Aber für Norwegens Königsfamilie ist die Situation sehr belastend. Der Prozess gegen Marius Borg-Høiby läuft noch bis zum 19. März.
Heute also der Auftakt, der erste Prozesstag gegen den Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette Marit. Darüber berichtete Jana Sinram. Gefrierender Regen, Schnee und ein eisiger Ostwind. Zum Abschluss hier in den Themen des Tages blicken wir noch einmal auf das Winterwetter, das uns so auch erstmal erhalten bleibt. Deutschland steht ja derzeit unter dem Einfluss einer festgefahrenen Wetterlage. Zum einen die kalte Luft aus Skandinavien, die strömt mit teils kräftigem Ostwind auch zu uns in den Norden, während vom Atlantik her mildere Luft den Süden erreicht. Die Folge ist, droht erneut Glatteis. Der Deutsche Wetterdienst warnt außerdem vor weiterem Neuschnee und gefrierendem Regen in den kommenden Tagen. Hier im Norden bleiben die Temperaturen die ganze Woche über verbreitet unter 0 Grad. Und besonders kalt war und ist es in Mecklenburg-Vorpommern. Dort hat sich unser Reporter Konrad Buchwald umgehört.
Das ist doch einfach toll. Der See zugefroren. Wann hatten wir das letzte Mal?
Schön finde ich es natürlich nicht. Ich freue mich schon wieder auf 30 Grad und Sommer, aber ja. Ist halt so.
Es macht mir zu schaffen zum Teil und ich genieße es.
Meine Ohren sind eingefroren.
Bei den meisten heißt es also, schön, dass es mal wieder richtig Winter ist, aber auch schön, wenn er wieder vorbei ist. So sieht es auch Thomas Schulz. Er ist Postbote in Greifswald und hat, wie viele heute, lange Unterhosen an, Mütze, zwei Pullover, dicke Jacke und eine Thermoskanne mit heißem Tee dabei. Die Kälte ist für ihn gar nicht das Problem, sagt er.
Also das Glatteis macht mir persönlich mehr Sorgen. Wir haben Spikes, alles super, aber du hast halt manche Stellen, da hast du keinen Halt. Ne? Da musst du dann wirklich aufpassen. Du hast Pakete in der Hand, kannst nicht richtig den Boden manchmal sehen. Das ist so die größte Gefahr, finde ich persönlich jetzt im Winter.
Das Problem haben auch die Müllwerker, die seit um 6 in Greifswald unterwegs sind. An manchen Stellen kriegen sie die schweren Tonnen kaum bewegt, weil schlecht geräumt oder nicht gestreut ist, berichtet Christopher Linke.
Ich stehe die ganze Zeit draußen, kriege den Fahrtwind ins Gesicht, aber nach 10 Minuten ist man ungefähr auf warm gearbeitet. Für mich persönlich ist die Schwierigkeit, wenn die Tonnen an der Straße stehen und angefroren sind, der Müll angefroren ist, man dann oft 2-3 Mal nachklopfen muss. Das ist eigentlich für mich persönlich die Schwierigkeit.
Ein paar Straßen weiter bereiten Händler und Imbissbetreiber ihre Stände für den Markttag vor. Einer von ihnen ist Sebastian Kramer. Er öffnet seinen Speisewagen heute zum ersten Mal nach der Winterpause.
Für meine Gäste immer schön frischen Kaffee aufgebrüht. Dann gibt es hier unten noch eine kleine Standheizung. Und dann habe ich auch in meinem Wagen Pappe jetzt noch ausgelegt heute.
Ja, das hilft, klar. Weil hier unten ist ja nichts gedämmt, ne? Also klar, jede Schutzschicht hilft ja so ein bisschen, ne?
Gut 60 Kilometer weiter nördlich auf Hiddensee zeigt sich ein ganz anderes Bild. Dort kommen derzeit nur im Notfall Menschen von oder auf die Insel, denn die Fähre, die normalerweise fährt, liegt noch in Stralsund in der Werft und kommt wegen Eis und Wind nicht weg. Hiddensees Bürgermeister Thomas Gens ist aber noch entspannt, weil gestern der Eisbrecher Görmitz frische Ware gebracht hat.
Die Läden sind so versorgt, dass wir zumindest gut essen und trinken können. Das ist die Hauptsache. Medizinisch sind wir gut aufgestellt. Von daher ist im Moment alles sehr, sehr gut handelbar. Natürlich mit Ausblick auf die nächsten Tage muss man schauen, wie das Wetter sich entwickelt und die Eislage.
Am Donnerstag oder Freitag soll die Görmitz wieder fahren. Ob sie dann auch die Motorfähre Fitte mitbringen kann, das kommt ganz aufs Wetter an.
Und mit dem eisigen Winterwetter und Eindrücken aus Mecklenburg-Vorpommern enden auch die Themen des Tages. Ich kann auch sagen, dass ab 18 Uhr dann eine Unwetterwarnung für das nordwestliche Niedersachsen gelten wird. Dann wird gewarnt vor Glättegefahr durch gefrierenden Regen. Also es wird durchaus noch ungemütlich heute Abend. Guten Abend wünsche ich Ihnen dennoch.